Ich freue mich sehr, dass ich heute hier im Podcast Professor Romanos begrüßen darf. Wir kennen uns jetzt schon eine Zeit, auch wie ich noch Gesundheitsminister in Bayern war.
Heute bei Frag nach mit Klaus Holleczek. Einer, der ziemlich genau weiß, was in unseren Kindern los ist, wenn TikTok, Instagram und Co. im Spiel sind. Professor Dr. Marcel Romanos ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Direktor an der Uniklinik Würzburg und stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mit ihm sprechen wir heute darüber, was Prävention ausmacht und ob ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche vielleicht doch einfach gesunder Menschenverstand ist. Schauen wir heute genauer hin mit Klaus Holleczek und Marcel Romanos.
Und vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen, was Sie jetzt im Moment machen. Sie sind ja nicht nur Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie, sondern leiten auch verschiedene Fachgesellschaften, sind, glaube ich, unglaublich viel unterwegs auch. Einfach geben Sie uns so ein bisschen einen Einblick in das, was Sie alles so im Moment machen. Und dann haben wir, glaube ich, viele Themen, die wir besprechen können, die die Menschen interessieren.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Und wenn ich es ganz kurz zusammenfassen soll, was ich mache, dann würde ich sagen, ich bin Lobbyist oder vielleicht sogar Aktivist für Kinder. Und das ist tatsächlich auch was mir einfach am Herzen liegt, weil wir sehen, psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist in Gefahr. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen Aktivitäten für Kinder und Jugendlichen, die sind unsere Zukunft und wir haben immer weniger. Und vor dem Hintergrund engagiere ich mich in der Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland, die DGKJP. Ich bin ja Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das heißt, neben meiner Kernaufgabe als Klinikdirektor am Uniklinikum versuche ich hier über die fachpolitische Ebene die Politik gut zu beraten, aber eben auch in verschiedenen Prozessen zu unterstützen, dass gute Entscheidungen für Kinder getroffen werden.
Warum ist es eigentlich so, dass diese Erkrankungen immer mehr zunehmen? Ich bin einer der Babyboomer-Generation und diskutiere dann oft auch mit Gleichaltrigen über die Frage, wie das in unserer Zeit war, ob es da einfach nicht genug Wissen gab oder ob die Dinge anders waren, ob heute die Gesellschaft anders ist, die digitalen Medien. Warum haben diese Erkrankungen so schnell zugenommen und nehmen immer noch weiter zu?
Das ist eine einfache Frage auf ein ganz kompliziertes Thema, weil es mehrschichtig ist. Aber wenn man es versucht, das runterzubrechen, dann müssen wir erstmal feststellen, solche Fragen zu beantworten versuchen, versuchen wir Studien zu machen. Die Erde ist keine Studie. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, hier eine Kontrollbedingung zu schaffen. Das heißt, was auch immer passiert und wie sich's entwickelt, da gibt es keinen Plan B und da gibt es keine zweite Erde. Deswegen ist das so kompliziert. Aber wir können doch aus verschiedensten Studien nachvollziehen, dass für Kinder einiges Schwieriges im Augenblick. Wir sehen, dass sich Rahmenbedingungen verändert haben, Haltungen verändert haben. Wir sehen, dass der Einfluss auf Kinder sehr viel schnelllebiger und intensiver geworden ist, Stichwort soziale Medien. Wir sehen, dass die Familienstrukturen sich verändert haben, was auch erfordert, dass andere soziale Institutionen wie Schule und anderes Entwicklungsaufgaben haben, die noch lange nicht abgeschlossen sind. Aber wir sehen auch, dass unsere Therapie und unsere Diagnostik besser geworden ist. Das bedeutet, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Anstiege auch bedeuten können, dass wir besser in der Versorgung geworden sind. Und ich denke, all diese Faktoren und noch viele andere spielen zusammen und ergeben dieses Bild, dass wir erkennen, dass sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche psychisch belastet sind.
Welche Rolle hat denn die Pandemie da gespielt?
Heiß diskutiert und hoffentlich kommt sie nicht wieder, sagen viele, sagen nicht alle. Manche Kinder sind ja wunderbar durch die Pandemie gekommen. Privilegierte Kinder, auch wie meine Kinder, haben das gut überstanden, wo man froh sein kann. Wir wissen, dass einfach sehr viele Kinder da auch sehr gelitten haben. Und ein Kind, das bereits vorher schon ängstlich war, vielleicht wenige Freunde hatte, und wenn es dann in eine Situation kam, dass die alleinerziehende Mutter jeden Tag zum Arbeiten gehen musste, Online-Beschulung technisch nicht richtig funktioniert hat, niemand da war zum Treffen und zum Spielen. Diese Kinder sind monatelang mehr oder weniger auf sich allein gestellt gewesen, und da gab es deutlich mehr, als wir denken. Insofern sehen wir, dass in der Pandemie eigentlich eine Beschleunigung sich eingestellt hat, eine Intensivierung der Probleme, und dass insbesondere wir sehen, dass auch eine gewisse Schere aufgegangen ist. Das heißt, die, die vorher Schwierigkeiten hatten, haben stärker gelitten als diejenigen, denen es vorher gut ging.
Wenn Sie jetzt das Thema aus der Perspektive, welche Therapieangebote haben wir? Wenn die Erkrankungen ja immer mehr zunehmen, dann ist auch der Bedarf ja nach Therapie wird größer. Wie schätzen Sie das im Moment ein, die Defizite ambulant, stationär? Wir reden ja jetzt auch über die Frage zum Beispiel der Honorarverkürzungen im Bereich der Psychiater. Wie ist das im Moment aus Ihrer fachlichen Sicht zu sehen?
Also da gibt es mindestens zwei Ebenen, wie man das beantworten könnte. Die eine Ebene ist, wenn ein Kind vor einem steht, dem es nicht gut geht, und man möchte dem Kind helfen, dann hält man es kaum aus, dass es Wartezeiten gibt. Das ist emotional schwierig. Und das ist auch was, wo wir wirklich besser werden müssen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass wir im Augenblick so eine Entwicklung haben, wo es ja um Ressourcenallokation geht. Also wo setzt man das Geld, das wir zur Verfügung haben? Das ist immer noch erheblich. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir in Deutschland plötzlich arm geworden sind. Aber wie können wir dieses Geld möglichst sinnvoll einsetzen, um möglichst viele Kinder gut versorgen zu können? Und insofern haben wir hier zwar Engstellen auf der einen Seite, wir müssen es aber auch immer klar machen, dass wir in anderen Ländern viel längere Wartezeiten haben. Da gibt es gar keine oder nur eine Handvoll Psychotherapeuten.
Ist das so in anderen Ländern?
Das ist ganz sicher so, ja. Okay. Und wir sehen, dass natürlich in sich entwickelnden Ländern, großen Ländern in Afrika, gibt es teilweise drei Kinder- und Jugendpsychiater für 5 Millionen Einwohner. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und insofern haben wir hier sicherlich gute Voraussetzungen, aber wir werden ein Stück weit erschlagen auch von der Inanspruchnahme. Das heißt, ich jetzt als Arzt, aber auch die Kollegen in der psychologischen Psychotherapie, aber auch in den Beratungsstellen, in den sozialpädiatrischen Zentren und vielen anderen, die Kinder versorgen, merken einfach, wie hoch der Druck ist in der Bevölkerung. Und wir sehen auch, dass auch da diejenigen, die am schwersten betroffen sind, am schnellsten hinten runterfallen. Es bekommen also immer noch am leichtesten die einen Platz in der Versorgung, die am wenigsten stark betroffen sind. Und das ist schon ein grundsätzliches Problem.
Bayern-Fakten. Wie steht es um Gesundheitsprävention im Freistaat? Mit dem Masterplan Prävention setzt Bayern über 250 Maßnahmen um. Von gesundem Lebensstil und Früherkennung bis zur Stärkung der Gesundheitskompetenz über alle Lebensphasen hinweg. Damit sollen Präventionsprojekte nicht nur Modell bleiben, sondern im Alltag der Menschen ankommen. Beim digitalen Kinderschutz ist das bereits ganz konkret. In Bayerns Schulen gibt es ein Handyverbot bis einschließlich der 7. Klasse. Und mobile Geräte im Unterricht gibt es nur, wenn sie pädagogisch sinnvoll sind und von Lehrkräften erlaubt. Bayern geht beim Thema Prävention also schon mächtig voran. Die spannende Frage ist, wie weit müssen wir beim Thema Social Media noch gehen, um Kinder und Jugendliche wirklich zu schützen?
Wir kriegen ja die Diskussionen mit, die gerade da sind. Ich habe vorher gesagt, Honorarkürzungen, die ja auch in dem Bereich im Moment da sind, weil die Kassen sagen, das System passt ja da gar nicht mehr so und das brauchen wir gar nicht. Auf der anderen Seite sehe ich viele, die jetzt sich an die Politik wenden und sagen, ihr müsst da was tun. Gar nicht mehr so einfach in unserem komplexen System der Selbstverwaltung, wo ja die Honorare zwischen den Einzelnen ausgehandelt werden, an Schiedsstellen noch funktionieren. Wir haben das jetzt gerade im anderen Bereich der Beleghebammen gesehen. Politik soll eingreifen, kann aber gar nicht mehr so richtig, weil man das ja aus der Hand gegeben hat. Und wie reagieren wir denn jetzt auf diese Fragen, gerade in diesem Bereich, wenn das jetzt zunehmende Erkrankungen sind, wir Angebote brauchen und wir auch wissen, dass das ja auch eine Langzeitwirkung dann hat in die Gesellschaft rein, möglicherweise sogar volkswirtschaftliche Schäden, wenn Menschen sagen, ich komme nicht mehr zurecht mit meinem Leben, ich kann nicht arbeiten oder da gibt es ja dann alle möglichen Formen. Wie reagieren wir und was wäre Ihrer Meinung nach das Richtige im Moment?
Die Ideen, die diskutiert werden zu dem Thema, werden tatsächlich seit über 50 Jahren diskutiert. Also wenn man in die Psychiatrie-Enquete schaut, 1975 erschienen, die eine massive Verbesserung in der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland gebracht hat, allerdings über Jahrzehnte hinweg, dann sieht man, dass hier sehr viele Ansätze waren, die heute immer noch gelten, nämlich wir müssen eine wohnortnahe Versorgung haben, wir brauchen eine stärkere Fokussierung auf die Region. Wir müssen neben Klinik, brauchen wir kliniknahe Möglichkeiten für ein lebenswertes Leben. Wir brauchen Spezialangebote für besonders betroffene Gruppen wie Kinder, Suchterkrankte und Menschen mit Behinderung, die psychisch erkrankt sind. Also all diese Forderungen, die damals aufgestellt worden sind und festgestellt wurden, die gelten tatsächlich heute noch. Wir haben aber relativ viele Angebote in dem System und die Angebote sind sehr zersplittert und es ist in jeder Region in Deutschland unterschiedlich gelöst. Das heißt, ob ein Kind von einer Beratungsstelle dann an den Facharzt für Kinder-Jugendpsychiatrie kommt, ob der Facharzt dann weiter verweist an den kinder-jugendlichen Psychotherapeuten, ob die Pädiatrie und die Kinder-Jugendpsychiatrie gut miteinander arbeiten und ob die Klinik, ob der stationäre Sektor mit dem Ambulanten gut zusammenarbeitet. Wir haben so viele Schnittstellen und dann gibt es ja noch im Sozialgesetzbuch den ganz anderen Bereich, nämlich die Jugendhilfe mit allen Angeboten. Das bedeutet, wir haben zersplittertes System und wie die Kinder versorgt werden, ist im Augenblick regional Zufall. Und da brauchen wir mehr Klarheit, wir brauchen klare Wege und wir brauchen ein gestuftes Versorgungssystem, das ineinander greift. Und da müssen wir aus meiner Sicht einige regulatorische Schritte vornehmen, die eine Konvergenz hin zu diesem System dann in der Zukunft bedeuten. Ein Beispiel. Wir haben Modellprojekte, insbesondere in der Erwachsenenpsychiatrie, aber auch in der Kinder-Jugendpsychiatrie gemacht, mit einem Regionalmodell, wo eine Region für eine Klinik, das ist bereits jetzt so, einer Klinik zugeordnet ist. Die Klinik kann mit ihrem Budget selbst entscheiden, ob sie die Kinder und Jugendlichen ambulant, stationär, tagesklinisch versorgt. Alles ist möglich, aber sie sind für die Region zuständig. Wenn wir die Freiheit hätten, bin ich mir sicher, wir würden Betten abbauen. Ich bin mir sicher, wir könnten mehr Kinder und Jugendliche versorgen. Und in der Erwachsenenpsychiatrie hat die Evaluation von diesen Projekten gezeigt, dass etwa 15% mehr Patienten versorgt werden konnten nach Leitlinie gegenüber dem alten Modell.
Warum machen wir es dann nicht?
Wir haben bis heute keinen Kontrahierungszwang auf Bundesebene. Wir brauchen immer noch die Zustimmung von jeder einzelnen Krankenkasse. Das müssen wir regulatorisch ändern. Und wir brauchen auch ein bisschen Mut, weil natürlich im Augenblick für einen Träger und auch die Trägerlandschaft ist sehr divers, es ein Risiko darstellt, von der Bettenlogik auf eine Regionallogik umzustellen. Insofern denke ich, müssen wir hier auch ein Stück weit top-down und ich glaube, so wie jetzt auch Frau Wagen das auf Bundesebene gemacht hat, nur so wird es gehen. Man muss ein paar harte Entscheidungen treffen, aber wir müssen etwas tun, weil die Kosten galoppieren ganz objektiv davon.
Aber das würde ja eigentlich heißen, dass wir mehr Flexibilität ins System geben,
richtig,
mehr Vertrauen in die Strukturen, die dann selber auch steuern und letztendlich sogar, wenn Sie sagen, die Evaluation hat das ergeben, erfolgreicher sind, weil mehr Patientinnen und Patienten behandelt werden. Also eigentlich, wenn ein Modellprojekt, das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, auch bei anderen Themen, wir haben ja gerade so ein Modell- und Erprobungsgesetz auch auf den Weg gebracht, Da müsste man doch sagen, wenn es erfolgreich ist, dann führe ich das in die Regelversorgung über.
Sie haben vollkommen recht. Ich bin einverstanden. Und ich würde auch sagen, dass wir gar nicht allein sind mit der Einschätzung, sondern das ist vielfach formuliert worden. Aber es gibt so viele Detailebenen, an denen das hängt. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass es dauert. Meine Wahrnehmung ist, dass wir jetzt auch eine gewisse Chance haben mit den Klammenkassen, weil das sind dann auch die Augenblicke, wo möglicherweise die unbequemen Entscheidungen dann getroffen werden müssen.
In dem Kontext nochmal die Frage, wir leben in einem Zeitalter, wo auch Telemedizin inzwischen eine Rolle spielt, wo ich gehört habe, dass auch viele über die KI fragen, wie gehe ich mit bestimmten Problemen über. Ich habe gerade jetzt irgendeinen Artikel gelesen, dass die Menschen mit ihrer KI sprechen, auch wenn sie psychische Probleme haben. Das ist ja sowieso, nimmt immer mehr zu. Hilft uns das oder bringt es wieder andere Probleme, die dann am Ende des Tages auch nicht bewältigt werden können?
Also da, das ist ein ganz interessanter Punkt und es gibt mittlerweile doch eine ganze Reihe von Fallberichten und von der Wahrnehmung und Statistiken, die zeigen, viele, viele sprechen sehr offenherzig und sehr einfach mit den üblichen KIs über ihre Schwierigkeiten. Und es gibt viele, die auch das als sehr hilfreich wahrnehmen. Ich meine, der ganz offensichtliche Punkt, der, glaube ich, jedem schon mal aufgefallen ist, wenn er damit gearbeitet hat, die KI ist immer nett zu einem. Und egal, was man sagt, sie validiert einen enorm. Das sind ganz zentrale Mechanismen, die wir auch in der Psychotherapie anwenden. Insofern fühlt man sich besser danach als vorher. Und in vielerlei Hinsicht gibt es da natürlich auch hilfreiche Hinweise von der KI. Es gibt aber auch viele Beispiele, die zeigen, das kann ganz schön schief gehen. Und so eine KI kann einen auch wirklich auf eine falsche Fährte führen. Und da gibt es Einzelfallberichte, die dann auch nicht gut ausgegangen sind. Aber was wir, glaube ich, nicht wegdiskutieren können, das sind sehr fähige Tools. Und wenn die trainiert sind auf dezidiert Psychotherapie, werden die einen zunehmend größeren Bestandteil bekommen. Und für viele ist es auch etwas, was sie als positiv wahrnehmen. Sie können dann reden, wenn sie wollen. Die Person, die da sozusagen fiktiv hinter der KI steht, hat immer Verständnis. Und es ist natürlich auch so, dass es vielen einfacher fällt, mit einer virtuellen Person sich zu unterhalten, als dann tatsächlich so einen Therapeuten wie mich vor sich sitzen zu haben. Das kann in manchen Fällen nicht nur Spaß machen. Psychotherapie ist anstrengend.
Ist das auch ein Modell gegen Einsamkeit tatsächlich? Weil ich ja in meiner Zeit auch immer festgestellt habe, auch junge Menschen sind zunehmend einsam, nicht nur ältere. Also jemand zu haben, mit dem ich sprechen kann und der dann auch noch freundlich ist und zugewandt möglicherweise. Es wird sich alles weiterentwickeln in irgendeiner Art und Weise.
Also ich denke, es kann erstmal den Anschein haben, dass es auch für Einsamkeit hilft, aber faktisch ist man ja dann trotzdem nur mit sich allein. Also da würde ich lieber zum Tierheim gehen, zum Lokalen, einen Hund ausführen, einmal über die Hundewiese laufen und dann hat man 10 neue Leute kennengelernt.
Oder in einen Verein eintreten zum Beispiel.
Oder in einen Verein eintreten. Also ich glaube, da gibt es einfach effektivere Möglichkeiten. Ich würde, wenn diese Tools so ausgearbeitet sind, dass sie tatsächlich psychotherapeutisch wirksam sind, ist es wichtig, dass sie auch immer noch verordnet werden und dass es ein gewisses Regulativ gibt, dass das nicht nur sozusagen im freien Feld passiert. Und da wird es auch sehr wichtig sein, dass diese Tools auch erkennen müssen, wann an welcher Stelle schalten sie sich ab und geben den Hinweis und jetzt gehen sie bitte zum echten Therapeuten, weil ich komme hier so nicht weiter. Ja? Also diese technischen Fragen müssen gelöst werden, aber ich bin mir sicher, dass bei der Rate der Entwicklung das nicht mehr so lang dauern wird.
Jetzt müssen wir natürlich noch zwei Themen ansprechen, an denen kommen wir nicht vorbei. Ein Thema, das mich nach wie vor begleitet, ist das Thema der Cannabis-Legalisierung. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Sie damals ja auch ins Gesundheitsministerium gekommen sind zum Thema Prävention, dass Sie Modelle gehabt haben, was wir dort tun sollten. Können Sie jetzt mal so ein bisschen ein kleines Fazit geben? Es sind ja verschiedene Bereiche jetzt schon immer wieder dargestellt worden aus Sicherheitsbereichen, Kriminalität. Aber das Thema der Psychose war ja immer eines, das zentral ja auch da mitgespielt hat. Wie ist denn im Moment Ihre Einschätzung und was ist notwendig oder wo stehen wir?
Die Einschätzung von mir hat sich nicht grundsätzlich geändert. Und um das einfach nur nochmal klarzumachen, ich bin nicht der Meinung, dass erwachsene Menschen, die Cannabis konsumieren, Kriminelle sind. Ich glaube, das ist was, das ist auch in der Gesellschaft nicht mehr zu verantworten. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie diese Entkriminalisierung, wie es immer genannt wird, oder auch Legalisierung, wie die vonstatten gegangen ist, ist ja auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen durchgeführt worden. Und die Zahlen, die wir im Augenblick haben, geben jetzt noch nicht wieder, dass es zu einer relevanten Zunahme von Cannabiskonsum gekommen ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir jetzt, dass es noch nicht sehr lang her ist und beispielsweise gibt es in manchen Bundesländern, und ich glaube Bayern gehört dazu, gibt es zum Beispiel auch noch gar keine laufenden oder nur sehr wenige von den laufenden Cannabis-Clubs. Das bedeutet, die Welle kommt erst noch. Was ich sagen kann ist, ich steige jetzt gerade eben hier auf dem Weg nach München von Würzburg am Hauptbahnhof aus und laufe den ICE entlang vor zum Ausgang und während der gesamten Strecke läuft ein junger Mann durch die Massen mit dem Joint in der Hand an Kindern vorbei, an Erwachsenen vorbei, an Alten vorbei und ich habe die ganze Zeit Cannabis-Duft in meiner Nase gehabt, während ich am Münchner Hauptbahnhof angekommen bin. Also ganz klar auch entgegen der geltenden Gesetze, was man einfach dann auch nicht vollumfänglich kontrollieren kann. Und das bedeutet, wir haben es mit einer Normalisierung zu tun. Cannabis ist allgegenwärtig, egal wo man ist, egal an welchem Bahnhof man aussteigt. Also um jetzt München hier in Schutz zu nehmen, das ist an jedem anderen in Deutschland genauso. Und wir werden am Ende die Risiken werden steigen. Wir haben das gesehen in Niederlanden beispielsweise, wo die Rate der Psychosen, Schizophrenien hochgegangen ist. Und nach allem, was wir sagen können und ableiten können aus diesen Daten, sind es zusätzliche Erkrankungen, die nicht aufgetreten wären ohne den Cannabiskonsum. Und nicht jeder Mensch, der Cannabis konsumiert, wird schizophren. Das ist auch falsch, das darzustellen. Aber wir sehen, dass es breite Effekte hat. Und wenn so viele konsumieren, wird es auch gesamtgesellschaftliche Effekte haben. Und das wird nach wie vor auf uns zukommen. Ich bin immer noch sehr betrübt darüber, dass wir es nicht geschafft haben, Cannabiskonsum für Erwachsene, wenn sie das denn machen wollen, zu ermöglichen, aber gleichzeitig Kinder und Jugendliche zu schützen, das irritiert mich weiterhin.
Deswegen setzen Sie auch weiterhin auf Prävention, weil Sie das Risiko ja sehen und immer auch beschrieben haben und auch die Frage, was im Gesundheitssystem daraus möglicherweise auch an Druck entsteht. Ich bin da ja mit Bezirkskrankenhäusern auch immer wieder im Austausch, die das ja auch schildern, dass da Themen kommen, die vorher nicht so da waren. Also das Thema Prävention spielt ja in allen Bereichen. Ich glaube, wir brauchen im Gesundheitssystem auch einen Paradigmenwechsel zu mehr Prävention, aber gerade da wäre es wichtig, oder?
Ja, wir haben jetzt gerade eben die Deutsche Gesellschaft für Prävention gegründet und ich darf als Präsident der neuen Fachgesellschaft auch zu Ihnen sprechen und das ist ein Thema, das wird mich auch weiter begleiten, es wird uns weiter begleiten, weil wir nicht nur im Bereich Cannabis, Drogenkonsum, sondern überhaupt das Thema Prävention einfach schlauer und effektiver einsetzen müssen in der Zukunft. Es gibt Modellrechnungen für die frühen Hilfen. Die frühen Hilfen, das heißt, wenn ein Kind geboren wird und junge Eltern Unterstützung brauchen, aber das Kind eine Entwicklungsproblematik hat oder Eltern da auch überfordert sind, möglicherweise auch psychisch unter Druck und belastet sind. Diese frühen Interventionen zahlen sich tausendfach später aus. Das heißt, das, was wir früh einsetzen monetär, werden wir tausendfach später sparen. Und wir brauchen auch tatsächlich mehr von diesen Analysen, um das gut belegen zu können. Und deswegen müssen wir Präventionsforschung machen, die am Ende uns auch tatsächlich harte Daten liefert. Was bringt ein Programm, wenn wir es flächendeckend einführen und wie viel Geld können wir am Ende auch damit sparen? Ich denke erstmal nicht ans Geld als Arzt, ich denke erstmal an die Kinder. Und ich freue mich, wenn die Kinder dann eben nicht Cannabis konsumieren, nicht Ängste entwickeln, nicht depressiv werden, keine Psychose ausbrüten. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, dass wir am Ende dann unsere Kassen weniger belasten werden.
Der Schritt in das nächste Thema ist gar nicht so weit weg, weil es auch um Sucht geht und um ein Thema, das Sie dankenswerterweise auch bei uns in der Fraktion schon mal dargestellt haben. Da sind Sie auch politisch beschäftigt, Social Media. Was passiert da? Ich kann mich noch erinnern an das Wort, dass wir lauter digitale Autisten auch erzeugen in der Zukunft. Wir haben ja da eine doppelte Diskussion über die Frage Verbot, Altersbeschränkungen. Auf der anderen Seite Diskussion, Verantwortung der Eltern, Plattformbetreiber in die Pflicht zu nehmen. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Wertungen, die da sind. Ja. Aber trotzdem passiert im Moment was in der Gesellschaft, wo, glaube ich, die Überschrift sein muss, wir müssen Kinder und Jugendliche schützen. Das ist auch für mich persönlich ein hoher Wert. Deswegen würde mich jetzt nochmal Ihre Einschätzung dazu interessieren. Was ist notwendig? Wie sehen Sie das Gesamtsystem? Können wir überhaupt Dinge durchsetzen? Weil es kann ja auch umgangen werden. Oder was ist da im Moment im Gange und wo würden Sie ansetzen?
Wenn Sie mich vor 1,5 Jahren gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, also so ein Verbot oder eine Regulation in irgendeiner Form muss das sein. Das hilft doch nichts. Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen haben ähnlich argumentiert. Mittlerweile kenne ich niemanden mehr in meinem Fach, der sagt, wir brauchen kein Verbot. Da hat sich auch tatsächlich jetzt noch mal was geändert, weil wir in der klinischen Versorgung sehen, dass dieses Thema so problematisch ist und so viele Kinder nachhaltig in ihrer Entwicklung gefährdet, dass wir den Eindruck haben, wir müssen jetzt in dem Augenblick alle Register ziehen. Wir müssen jetzt nochmal alles probieren. Und gibt eine große Stellungnahme auch von den Kinder-Jugendpsychiatrischen Verbänden, wo wir das nochmal sehr klar zusammengefasst haben, wo wir auch sagen, bis 14 gar kein Social Media, 14 bis 16 nur gut kontrolliert und eingeschränkt und ab 16 Freigabe, wobei wir da verschiedene Ebenen sehen müssen, wie das tatsächlich schädlich wirkt auf unsere Kinder. Und wenn man das mal durchdenkt, ist ja mit diesem Begriff digitale Autisten, da sind wir vorsichtig als Kinder- und Jugendpsychiater, wenn wir sozusagen mit diagnostischen Begriffen arbeiten. Aber was damit gemeint ist, ist, dass wir sehen, dass das Verhalten von Kindern sich ändert, wenn sie viel Social Media konsumieren. Und da gibt es mittlerweile gute Verlaufsdaten, Mediennutzungsstudie von den Kollegen aus Hamburg vom Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters. Und was sieht man? Dass die Rate der Kinder, die eine problematische Nutzung haben, auf über 20% hochgegangen ist in den letzten Jahren. Also ein steiler Anstieg. Und das bedeutet, dass diese Kinder schon wirklich Gefahr laufen, suchtartiges Verhalten zu zeigen. Und ähnlich, also die gleichen Suchtkriterien, die wir bei dem Alkoholmissbrauch und bei der Alkoholabhängigkeit anlegen oder Opiaten bei anderen Drogen, so werden soziale Medien genutzt. Und dieses Verhalten ist hochproblematisch, weil viele, viele Stunden jeden Tag damit verbracht werden. Und der zweite Punkt ist, dass darüber natürlich auch sehr viele hochproblematische Inhalte an unsere Kinder herankommen. Von Extremismus über selbstschädigendes Verhalten, Induktion vom Problemverhalten. Wir wissen, Essstörungen können ganz nachhaltig befördert werden durch die sozialen Medien. Das heißt, wir sehen echte Effekte in der Versorgung.
Ich glaube, man muss das, wie Sie es jetzt beschrieben haben, sehr ernst nehmen. Wir müssen allerdings trotz allem parallel auch die Plattformbetreiber aus meiner Sicht versuchen, in eine Pflicht zu nehmen. Und auf der anderen Seite ist das Thema der Eltern ja schon auch von einer gewissen Relevanz. Aber wie würden Sie denn das einschätzen? Mir hat unlängst mal jemand gesagt, naja, ich bin ein Stück weit überfordert mit der Thematik, weil ich auch merke, dass Eltern das unterschiedlich handhaben. Und dass da der Wunsch da ist, dass der Staat tatsächlich so oft es sich ja auch raushalten sollte eigentlich. Das ist ja auch ein Thema. Wir wollen ja auch, dass der Staat nicht überall reingeht. Dieses Thema, was muss ich regulieren und wo sollte ich eher mich wieder rausnehmen, ist ja durchaus eins, das man sehr differenziert sehen kann. Und wo ich eher für den Freiheitsbegriff immer bin. Aber in dem Fall merke ich, dass viele Eltern auch diesen Wunsch haben, dass der Staat da tatsächlich einen Pflock einräumt, oder?
Also zu den zwei Punkte, nämlich wie kann man die Plattformen in die Pflicht nehmen? Altersverifikation, Klarnamen, all die Diskussionen, da bin ich sehr, sehr dafür. Ich glaube, das würde auch den gesamten Ton im Internet deutlich verbessern und ein Stück weit auch von dieser, ich sag mal, ja, Polarisierung, auch Polemisierung ein Stück weit runterdrehen, würde uns allen helfen, egal in welchem Alter. Was die Eltern angeht, sehe ich das auch so, dass die Eltern nicht aus der Pflicht rausgenommen werden können. Aber es gibt hier tatsächlich ein sage ich mal, flächendeckendes Problem, dass wir keine ausreichende Wahrnehmung für die Gefahren haben. Eltern, die ein 12-jähriges Kind haben, das in einer Großstadt wie München unterwegs ist und die Eltern wissen nicht, wo ihre Tochter ist, da würde man sagen, das ist vielleicht jetzt nicht optimal her, das würde man schon nochmal thematisieren mit den Eltern und sagen, schaut mal ein bisschen besser nach eurer Tochter. Was machen wir im digitalen Bereich? Wir wissen, 25% der Kinder in Deutschland zwischen 8 und 17 sind im Internet von einem Erwachsenen, den sie nicht kennen, schon mal aufgefordert worden, sich mit ihnen außerhalb des Internets zu treffen. Und 20% der Kinder zwischen 8 und 17 sind von einem Erwachsenen, den sie nicht kennen, aufgefordert worden, von sich Fotos zu schicken. Das heißt, das, was wir im echten Leben für selbstverständlich halten, bei 8-jährigen Kindern, die dann schon auch in den sozialen Medien unterwegs sind, das muss im digitalen Raum genauso gelten. Also Cyber-Grooming und die Möglichkeit, dass Menschen, die ganz klar die aus sind, Kontakt zu Minderjährigen zu bekommen, dass das so leicht ermöglicht wird, ohne irgendwelche Konsequenzen, das müssen wir systematisch unterbinden und da müssen wir sowohl die Betreiber als auch die Eltern mit in die Pflicht nehmen. Ich nehme es so wahr, wir müssen ein Signal setzen und zwar normativ, regulatorisch, wir haben hier ein Problem und das muss auch für die Eltern nochmal transparent werden und ich höre von vielen Eltern, dass sie überfordert sind mit der Kontrolle. Weil ich kriege meinen Kalender schon kaum auf die Reihe, wenn ich dann auch noch sozusagen alles überprüfen muss, was das Kind macht. Und ich muss mich mit den Kontrolleinstellungen auseinandersetzen, was auch nicht selbstverständlich ist. Viele Eltern sagen, ich schaffe das nicht. Und ich glaube, und das höre ich auch, viele Eltern sagen, wir wären total erleichtert, wenn es eine klare Regelung gibt. Und dann habe ich was, woran ich mich orientieren kann.
Also der Schutz von Kindern und Jugendlichen muss nicht nur analog, sondern auch digital eine tatsächlich große Bedeutung für uns haben, auch in der Politik. Das sehe ich auch so und ich glaube, das, was Sie beschrieben haben, ist eine Entwicklung, die tatsächlich zugenommen hat. Ja. Und die jetzt auch tatsächlich irgendwann in einer Frage münden muss, wie wir das regeln. Also ich denke, der Handlungsdruck ist schon da an dieser Stelle.
Ich sehe es genauso und wir mussten da auch dazulernen in allen Bereichen. Auch in der Pädagogik hat sich da sehr viel getan. Und die, nur dass ich nicht falsch verstanden werde, viele sagen ja, wir brauchen eher Medienkompetenz. Da stimme ich vollkommen zu. Nur der Zug, dass wir damit das Problem lösen, ist abgefahren. Aber wir werden das auch weiterhin brauchen. Wir müssen unsere Kinder auch weiterhin fit machen, aber das wird nicht reichen.
Also es bleibt eine Herausforderung in vielen Bereichen, Therapieangebote, Zeiten, die herausfordernd sind, die auch neu sind. Und deswegen danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und auch für Ihren Einsatz an den verschiedensten Stellen, gerade auch bei der Prävention. Und nehme den Handlungsauftrag in die Politik durchaus an und auch mit. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.